Hier ist Taro Schuh vom Bündnis gegen Abschiebung in Mannheim. Wir sind vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Informationen und zwei Interviews zur Lage der Kurden in der Türkei und Irak-Kurdistan. Fluchtursachen und das Herkunftsland Türkei zu den Hintergründen der kurdischen Frage. Im folgenden Sendebeitrag befassen wir uns mit einigen Aspekten des kurdischen Befreiungskampfes. Dabei werden wir aus Zeitgründen nur wenige Fakten und Zusammenhänge darstellen können. Doch wir hoffen, dass wir einiges zum Verständnis der noch immer ungelösten kurdischen Frage beitragen. In unserer Sendung kommt die kurdische Seite mehr zu Wort als sonst üblich, auch aus Respekt vor dem legitimen kurdischen Widerstand. Die Kurden sind ein Volk, welches man versklaven und seiner Identität berauben will. Es soll mit seiner Kultur und Sprache von der Erdoberfläche getilgt werden. Das Ziel ist es, die kurdische Identität vollkommen zu vernichten. Das schreibt Ismail Besikci, ein türkischer Soziologe, der wegen seiner schonungslosen Kritik an der Verfolgung der Kurden durch den türkischen Staat immer wieder für Jahre ins Gefängnis geworfen wurde. Der kurdische Widerstand hat einen hohen Preis dafür gezahlt, dass die kurdische Frage nicht mehr länger tabuisiert werden kann. Aber eine Lösung ist wieder ferner denn je. Gerade in jüngster Zeit, seit Ende letzten Jahres, verfolgt die türkische Regierung eine Strategie der Eskalation und versucht mit allen Mitteln, den kurdischen Widerstand zu bekämpfen. Tatkräftig unterstützt von den Regierungen der USA, Israels und der Bundesrepublik. In der BRD nehmen Einschränkungen des Demonstrationsrechts bei Demonstrationen von Kurdinnen und Kurden wieder zu. Durch Razzien und Verbote kurdischer Vereine unter dem Deckmantel angeblicher Terrorismusbekämpfung versucht der bundesdeutsche Staat, die hier lebenden kurdischen Menschen einzuschüchtern und ihren politischen Kampf zu behindern. Dies ist eine Wiederkehr der 90er Jahre, als in Deutschland beispiellos gegen die politische Betätigung und den Freiheitskampf der Kurden in den Medien gehetzt wurde und viele Aktivistinnen und Aktivisten kriminalisiert wurden. Die Kurdinnen haben ein Recht auf ihre Identität, auf ihre Sprache und Kultur. Für die Lösung der kurdischen Frage ist ein politischer Dialog unabdingbar. Der türkische Staat muss folgende Mindestforderungen unverzüglich erfüllen und darf sich nicht länger einem politischen Dialog verschließen. Wir fordern erstens, dass die türkische Regierung und die sie unterstützenden Regierungen der USA und Israels die militärischen Angriffe auf die im Nordirak lebenden kurdischen Menschen einstellen. Zweitens, dass der türkische Staat die Unterdrückung der kurdischen Minderheit beendet. Drittens, dass alle politischen Gefangenen in der Türkei, einschließlich des ehemaligen Generalsekretärs der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, Abdullah Öcalan, von der türkischen Regierung freigelassen werden. Wir fordern von der Regierung der Bundesrepublik die unverzügliche Erfüllung folgender Forderungen. Erstens, an die türkische Regierung keine Waffen mehr zu liefern, weil diese auch gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt werden. Zweitens, die Einschränkung der politischen Betätigung der hier lebenden Kurdinnen und Kurden zu beenden. Drittens, die in den Gefängnissen der BRD sich befindenden kurdischen politischen Gefangenen freizulassen. Viertens, das PKK-Verbot aufzuheben, weil es ein Instrument der Kriminalisierung ist. Und fünftens, den kurdischen Flüchtlingen ein bedingungsloses Bleiberecht zu gewähren. Als erstes bringen wir jetzt ein Interview mit Frau Brigitte Kieschle, Rechtsanwältin aus Karlsruhe und Buchautorin. Sie hat schon zwei Bücher zum Irak geschrieben. Brigitte, du bist Rechtsanwältin und hast schon häufig Asylbewerberinnen vor Gericht vertreten, unter anderem auch den Sohn der Familie Yildiz, die in Ludwigshafen lebt und aus der Türkei wegen politischer Verfolgung fliehen musste. Darüber hinaus hast du dich seit längerem mit der Situation der kurdischen Ethnie beschäftigt, hast ein Buch über den Irakkrieg geschrieben und bist mehrmals in die kurdischen Gebiete gereist, um dir aus eigener Anschauung ein Bild über die Lage der kurdischen Menschen zu verschaffen. Zuletzt warst du unseres Wissens im September vergangenen Jahres in den kurdischen Gebieten in Südkurdistan, also im Irak. Jetzt wollen wir dir die erste Frage stellen. Warst du auch im türkischen Teil Kurdistans?
Im letzten Herbst war ich nicht im türkischen Teil Kurdistans, aber in den Jahren davor war ich jedes Jahr dort gewesen und habe natürlich auch die Entwicklung in den kurdischen Teilen der Türkei im letzten Jahr verfolgt. Und natürlich auch mit verschiedenen Personen aus der Türkei gesprochen, die sich dann im Herbst letzten Jahres im Irak aufgehalten haben. Und sagen kann man, dass in den kurdischen Gebieten der Türkei seit 2 Jahren wieder eine zunehmende Repression des türkischen Militärs und der Sicherheitskräfte festzustellen ist. In einigen Provinzen, also Sirt, Şırnak, Hakkari, ist praktisch der Ausnahmezustand. Es sind im letzten Jahr so viele Tote in der Auseinandersetzung gewesen, also zwischen kurdischer Bevölkerung und dem Militär, wie Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Ich denke, das ist schon ein Anzeichen dafür, wie angespannt die Situation derzeit in den kurdischen Gebieten der Türkei ist.
Ja, jetzt unsere nächste Frage ist, wie sieht es denn im Norden Iraks aus, also politisch, sozial und kulturell mit den kurdischen Menschen dort? Weil du hast ja selbst ein Bild machen können, wie ist da das im Vergleich zur Türkei jetzt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ist natürlich so, dass ganz viele Kurden in den irakischen Gebieten, aber auch eben im türkischen Teil Kurdistans, sehr große Hoffnungen auf diese autonome Region Kurdistan im Nordirak setzen. Die Wirklichkeit ist da natürlich ganz anders, denn die meisten verdrängen einfach, dass auch Kurdistan im Nordirak ein besetztes Land ist, dass es besetzt ist von den Amerikanern und den Verbündeten, zeigte sich vor allem um die Jahreswende, als die Amerikaner, das amerikanische Militär, ohne Zustimmung der irakischen Behörden, weder der irakischen Regierung insgesamt noch der Regionalregierung in Erbil, den irakischen Luftraum für türkische Flugzeuge und Hubschrauber geöffnet hat und die türkische Armee das ja auch genutzt hat zu Angriffen, angeblich auf die Guerilla der PKK, aber in Wirklichkeit wurden vor allem kurdische Dörfer auf irakischem Boden angegriffen. Die Zivilbevölkerung war vor allem betroffen und Tausende sind erneut auf der Flucht. Ja. Dazu kommt natürlich, dass das Gebiet Kurdistan im Irak auch wirtschaftlich vollkommen von den Nachbarländern abhängig ist. Das heißt, mit einer Schließung der Grenze kann man sofort das Land sozusagen aushungern. Und der Iran hat das ja in den letzten Monaten auch praktiziert, als es da zu Grenzauseinandersetzungen in der Region gekommen ist. Darüber hinaus ist es so, dass von dem demokratischen Aufschwung auch nicht sehr viel zu spüren ist, sondern die Parteien, die großen Parteien KDP und PUK im Nordirak, das doch eher wie ihren großen Familienbetrieb führen. Und das führt dann letztendlich auch dazu, was die Repression betrifft, dass der Nordirak, damit die autonomen kurdischen Gebiete, im Bericht von Amnesty International über den Irak fast so viel Raum einnehmen wie über den anderen Teil des Iraks.
Naja, zum Teil hast du jetzt schon unsere beiden nächsten Fragen beantwortet. Ich wollte nur noch mal nachfragen, wann genau hat es angefangen mit den Bombardierungen gegen den Irak, also beziehungsweise gegen die kurdischen Menschen, die im Irak leben, in der sogenannten autonomen Region? Und läuft das anhaltend? Also wird seitdem immer wieder bombardiert oder täglich? Oder, das kriegt man ja so genau hier in unseren Medien nicht mit.
die türkische Regierung hat ja sozusagen einen, das türkische Parlament hat der türkischen Regierung ja sozusagen einen Blankoscheck ausgestellt für ein Jahr, um jederzeit dem Militär die Möglichkeit zu geben, im Nordirak zu intervenieren, dort gegebenenfalls auch einzumarschieren. Diese Drohung steht immer noch im Raum. Und seit Ende letzten Jahres dieser Beschluss existiert, hat es verschiedenste Angriffswellen auf den Irak gegeben. Es sind große Militärkonzentrationen jetzt gegeben von Panzern und anderen militärischem Gerät an der türkisch-irakischen Grenze. Der Winter hat natürlich eine größere Bodenoffensive jetzt erstmal unmöglich gemacht. Deshalb gab es in den letzten Wochen immer wieder Angriffe aus der Luft. Es wird aber damit gerechnet, dass im April, das sind bisher so die Schätzungen, die Türkei nochmal in einer größeren Offensive den Irak angreifen wird.
Also ich erinnere mich, dass mal hier bei uns in den Medien stand, dass da die türkische Armee 100.000 Menschen da an die irakische Grenze gebracht hat. Sind die denn jetzt zum Teil wieder zurückgezogen oder wie sieht das da aus?
Also da muss man sagen, dass diese Soldaten ja die ganze Zeit schon im kurdischen Gebiet des Türkei konzentriert waren und die dann Ende letzten Jahres nochmal an die Grenze hin konzentriert worden sind. Dass die abgezogen wurden, kann man nicht sagen. Einige Teile sind ein Stückchen zurückverlegt, aber das ist alles noch Grenzgebiet.
Und dann wollte ich fragen, und das Ausmaß der Bombardierung für die Zivilbevölkerung in den kurdischen Gebieten im Irak, hast du da irgendwie Zahlen oder was kann man sich da vorstellen? Wie viele Menschen
da vielleicht?
Es
gibt eine ganze Reihe von Dörfern an der irakisch-türkischen Grenze, jetzt auf irakischer Seite, die auch früher schon in den verschiedenen Kriegssituationen zerstört worden sind und gerade in den letzten Jahren erst wieder neu belebt worden sind, Leute dorthin zurückgekehrt sind. Und dort sind vor allem soziale Einrichtungen getroffen worden, Infrastruktur für die Bevölkerung und zum Beispiel auch in der Region des Kandilgebirges eines der Krankenhäuser, was dort von der Guerilla betrieben wird. Das ist allerdings ein Krankenhaus, wo nicht nur verletzte Guerillas behandelt werden, sondern dieses Krankenhaus stand als einziges Krankenhaus in diesem ganzen Gebiet auch für die Zivilbevölkerung zur Verfügung. Und dadurch ist nun natürlich die ärztliche Versorgung für die Zivilbevölkerung vor allem enorm verschlechtert worden.
Jetzt wollte ich nochmal nachfragen, wie autonom ist denn jetzt die kurdische Republik im Irak noch? Also wir haben ja gehört, dass die USA dort mittlerweile einen militärischen Stützpunkt zur Bekämpfung der Kurden eingerichtet haben und dass das auch von dieser autonomen Regierung, doch wohl auch auf Druck hin, aber anscheinend doch akzeptiert worden ist. Und sie hat auch die kurdische Guerilla, so haben wir das gelesen, aufgefordert, also die Regierung jetzt, die Autonome, den Norden Iraks zu verlassen. Was kannst du dazu sagen oder stimmt das nicht?
Ja, da gibt es immer wieder widersprüchliche Informationen darüber. Die Führungen von KDP und PUK hängen da ihr Fähnchen etwas nach dem Wind. Sie sind einerseits ihren Verbündeten der USA verpflichtet, andererseits aber auch der irakisch-kurdischen Bevölkerung selber. Und die hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass man sich gegen die Kurden aus der Türkei wendet, sondern tragen die Auffassung, das ist nicht ein Problem, was militärisch zu lösen ist, sondern es ist Aufgabe der Türkei, in den kurdischen Gebieten der Türkei demokratische und soziale Verhältnisse herzustellen, die Besetzung der kurdischen Gebiete in der Türkei einzustellen, dort das Militär in dieser Form abzuziehen. Und dann kann dieser Konflikt gelöst werden. Das ist nicht in erster Linie ein Konflikt, der sich auf die Kandilberge und die kurdische Guerilla bezieht. Dazu ist es natürlich so, diese Autonomie existiert natürlich nicht wirklich. Nach wie vor ist natürlich irakisch-Kurdistan Teil des irakischen Staates, hat innerhalb dieses Systems eine gewisse Autonomie mit einer Regionalregierung, wie gesagt, steht aber unter Besatzung ebenfalls der USA und ihrer Verbündeten. Und es ist die USA selber, hat insbesondere der Türkei wiederum zugesagt, dass sie niemals einen tatsächlich autonomen Staat im Norden des Irak zustimmen würden. Auch die Anrainerstaaten würden das nicht zulassen, sodass von wirklicher Autonomie und auch aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeiten, von denen ich vorher schon gesprochen habe, eigentlich nicht die Rede ist.
Danke, jetzt sehen wir da ein bisschen klarer, weil das kommt ja hier in Medien nicht so genau rüber. Unsere nächste Frage, die ist ziemlich aktuell. Wir haben ja auch schon gehört, dass die US-Regierung die militärischen Aktionen da dieser türkischen Regierung unterstützt, durch sogenannte Aufklärungsflüge. Und dem türkischen Ministerpräsident soll das bei seinem USA-Besuch im November letzten Jahres von US-Präsident Bush zugesichert worden sein. Und was weißt du über die aktuelle Unterstützung der USA und der übrigen Länder? Weil Erdogan war ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 8. 9. Februar, hat doch die Eröffnungsrede gehalten, das ist ja immerhin bedeutsam, und wurden doch in München neue Schritte und Strategien hinsichtlich der militärischen Eskalation gegen den kurdischen Befreiungskampf diskutiert und beschlossen. Ist da irgendwas an die Öffentlichkeit gedrungen oder weißt du da was zu? Das wird uns natürlich auch interessieren.
Also zu sagen ist zunächst mal, dass es Absprachen und Zusammenarbeit, insbesondere der Türkei, der USA, teilweise der irakischen Regierung, der Bundesrepublik Deutschland und anderer europäischer Staaten im Hinblick auf die Bekämpfung der kurdischen Guerilla aus der Türkei gibt. Diese Absprachen gehen vor allem dahin, alle finanzielle Unterstützung für die kurdische Befreiungsbewegung abzukappen. Das heißt, die Repression hier in der Bundesrepublik zum Beispiel zu verstärken, um die Finanzquellen zu unterbinden. Das bedeutet seit letztem Jahr, dass es verschiedene Razzien gegeben hat, wo Leute aus kurdischen Vereinen festgenommen worden sind, denen vorgeworfen wird, sie würden unter anderem Spenden sammeln für die PKK, die ja hier verboten ist und auf der sogenannten Terrorliste steht. Diese Vorstellung, dass es sich dabei um eine Terrororganisation handelt, die wird übernommen von der türkischen Regierung. Wenn man dort in der Region selber ist, geht kein Mensch davon aus, dass es sich dabei um eine Terrororganisation handelt, sondern es handelt sich um eine Organisation, die nach wie vor großen Einfluss in der türkischen, kurdisch-türkischen Bevölkerung hat. Und nicht nur dort, sondern auch zivile Strukturen und militärische Strukturen im Irak zum Beispiel selber hat. Mhm. Inwieweit bei der Sicherheitskonferenz jetzt ganz konkret weitere militärische Maßnahmen abgesprochen wurden, darüber ist bisher nichts bekannt geworden. Aber es liegt ja nahe, dass bei einem Gast Erdogan, der da auch willkommen geheißen wird, und in den entsprechenden Kommentaren dann lanciert wird, er sei die bindende Kraft im Nahen Osten und könne die Interessen praktisch auch der NATO in dieser Region zukünftig auch noch besser vertreten. Da liegt es ja eigentlich nahe, dass auch solche Fragen wie die weitere militärische Auseinandersetzung ablaufen soll, abgesprochen worden sind und sicher auch, wie man das medienwirksam hier dann verkauft. Wobei, um mal darauf hinzuweisen, wer hier der Aggressor ist und wer wie auch mit seinen eigenen Soldaten umgeht, ja sich besonders daran zeigt, dass die türkischen Soldaten, die von der PKK-Guerilla kurzfristig in Gefangenschaft genommen worden sind, dann freigelassen worden sind, nun in Wann vor Militärgerichten stehen und mit sehr hohen Freiheitsstrafen bedroht sind, weil die türkische Armee und auch die türkische Regierung offensichtlich davon ausgeht, dass ein Soldat in der türkischen Armee sich niemals ergibt, sondern bis zum Tode kämpft. Das ist wohl auch als Abschreckung, die Vorgehensweise als Abschreckung für die anderen Soldaten gedacht. Und wenn man so etwas nötig hat, dann zeigt meiner Einschätzung nach auch, dass es offensichtlich auch innerhalb der türkischen Armee bei den einfachen Soldaten durchaus viele Fragen über die Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes gibt.
Die nächste Frage, kannst du noch etwas zu den Hintergründen und strategischen Perspektiven so der militärischen Eskalation gegen den kurdischen Befreiungskampf und damit ja natürlich auch gegen die Zivilbevölkerung sagen? Hat das auch was mit der Energie, mit dem Energiesektor, mit Erdöl zu tun? Dass sich beispielsweise in Mosul, also im kurdischen Teil, befindet. Das wird ja auch erklären, warum die anderen NATO-Länder eigentlich da jetzt auch mitziehen. Das hätte ich noch gern gewusst. Also dein Kommentar dazu.
Ja, da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist die Auseinandersetzung um die Ölregion Kirkuk. Ja. Hier sollte ja schon im letzten Jahr eine Abstimmung stattfinden, ob Kirkuk wieder der autonomen Region in Irak, Kurdistan zugeschlagen wird. Bis jetzt gehört sie praktisch zum Zentralirak offiziell. Diese Abstimmung wurde immer wieder verschoben, weil sie natürlich zu massiven Auseinandersetzungen in der Region geführt hat. Denn gerade Kirkuk ist eine Stadt und eine Region, in der sehr viele unterschiedliche Volksgruppen wohnen, Araber, Kurden, Turkmenen, aber auch christliche Iraker, Jesiden in der Gegend. Also das ist sehr gemischt und in der Vergangenheit haben auch in vielen Dörfern und Stadtvierteln auch von Kirkuk die unterschiedlichen Volksgruppen gut miteinander zusammengelebt. Es gab auch politische Initiativen, den, wie man sagte, multiethnischen Charakter der Stadt zu erhalten. Das wird jedoch von den großen kurdischen Parteien vor allem anders gesehen. Sie betreiben eine Vertreibungspolitik der arabischen Bevölkerung aus Kirkuk und gleichzeitig eine Ansiedelungspolitik von Kurden in Kirkuk. Dabei geht es nicht nur um die Rückführung derer, die früher aus Kirkuk vertrieben worden sind, sodass bei der Abstimmung dann die entsprechenden Mehrheiten da sind. Die türkische Regierung wiederum beansprucht eigentlich die gesamte Region für sich selbst, sagt, das ist eigentlich ursprünglich gehört das zur Türkei. Wir respektieren eigentlich die Grenzziehungen diesbezüglich nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt nicht und haben immer wieder Ansprüche auf Kirkuk angemeldet. Die Türkei hat deutlich gesagt, wenn Kirkuk zum kurdischen Gebiet gehört, dann würden sie sich offen halten, auch bis nach Kirkuk einzumarschieren im Irak. Mhm. Deshalb wird natürlich gerade auch von den irakischen Kurden die Intervention jetzt, der Einmarsch, die Bombardierungen der türkischen Armee ganz anders gewertet. Man ist da generell der Auffassung, es geht hier nicht in erster Linie um die PKK, sondern es geht in erster Linie um Kirkuk und natürlich um jede weitere Stärkung der Autonomie in den irakisch-kurdischen Gebieten zu verhindern. Und auf türkischer Seite geht es natürlich um das ganze Projekt Ilisu-Staudamm. Da soll das Wasser des Tigris gestaut werden. Das ist nicht in erster Linie ein Projekt für die weitere Energieschaffung in der Türkei, sondern ein militärisches Projekt, was sich einerseits gegen die kurdische Bevölkerung richtet, weil es große Landfläche überflutet, einschließlich historisch und kultureller Stätten in Hasankeyf und um Hasankeyf und zur Vertreibung von Tausenden von Menschen führt erneut. Aber das ist vor allem ein Projekt, das militärischen Charakter gegenüber den Nachbarstaaten hat, da man damit die Wasserzufuhr nach Syrien und auch den Irak kontrollieren kann und somit natürlich ein großes Druckmittel in die Hand bekommt. Und deshalb ist nicht zuletzt eine breite Kampagne in Kurdistan am Laufen gegen dieses Staudammprojekt, Ilisu-Staudamm Hassan Cave, wo im Übrigen auch Kampagnen hier in der Bundesrepublik in den nächsten Wochen und Monaten geplant sind. Denn die Bundesregierung hat ja Hermes-Bürgschaften für deutsche Firmen, zum Beispiel für Züblin, Baufirma Züblin, gegeben, die sich an diesem Staudammprojekt beteiligt. Auch Sparkassen sind da mit Kreditvergaben und Verträgen dabei, sodass geplant ist, von den Initiativen zur Verhinderung des Staudammprojekts Aktionen vor den Sparkassen in der Bundesrepublik immer an unterschiedlichen Städten. Das wird in den nächsten Wochen anlaufen.
Ah ja, das war ja interessant, was du jetzt erzählt hast. Das kennen wir hier noch nicht. Das schließt aber auch, leitet schon über zur letzten Frage. Du hast jetzt was schon zur möglichen Solidarität erzählt. Bei diesem Staudammprojekt drängt sich das auf. Wie siehst du überhaupt die Möglichkeiten zur Lösung der kurdischen Frage? Und was empfiehlst du darüber hinaus, also dem, was du jetzt gesagt hast, im Hinblick auf eine solidarische Praxis hier? Und auch angesichts der Tatsache, dass in Deutschland viele türkische und kurdische Menschen leben, was ja auch manchmal zu Konflikten führen, liegt nicht an den Menschen, sondern daran, dass da auch Konflikte geschürt werden, wenn man gerade an die chauvinistischen Demonstrationen letztes Jahr denkt und auch dann die Protestdemonstrationen von kurdischer Seite, die auch ganz unterschiedlich von der deutschen Polizei irgendwie dann behandelt worden sind. Haben wir hier auch in Mannheim Erfahrungen gemacht.
Auffallend ist zunächst mal, dass eigentlich dieses militärische Eingreifen der türkischen Armee gegen die kurdische Bevölkerung im eigenen Land, wie aber auch die Intervention in den Irak, hier nur in ganz wenigen Teilen der Linken und der Antikriegsbewegung aufgegriffen worden ist. Mehrheitlich wird dieser Konflikt offensichtlich ignoriert. So gab es zum Beispiel eine Auseinandersetzung auch um den Aufruf zum Ostermarsch in Baden-Württemberg. Und es wurde versucht, gerade diese Fragestellungen auch in den Aufruf mit hineinzunehmen. Und das wurde von denjenigen, die da mehrheitlich mitarbeiten, als Nebenkonflikt gesehen. Ich halte so eine Einschätzung für völlig falsch. Es ist kein Nebenkonflikt, sondern es ist insbesondere auch für uns in der BRD eben ein ganz zentraler Konflikt, der uns unmittelbar berührt. Erstens, weil hier Millionen von Menschen aus der Türkei und Türkei-Kurdistan leben. Zweitens, weil nach wie vor deutsche Panzer in Kurdistan stationiert sind. Auch deutsche Panzer stehen an der Grenze zum Irak. Und nach wie vor erfreut sich die Politik, die türkische Regierung und die Militärs im Nahen Osten machen, doch deutlicher Unterstützung auch der Bundesregierung. Es ist hier nichts davon bekannt, dass die Bundesregierung die Intervention und die Bombardierung der türkischen Armee im Irak verurteilt hätte, sondern man hat letztendlich Verständnis für diese Vorgehensweise, die ja völlig völkerrechtswidrig ist, signalisiert. Das ist natürlich ein Trend, den wir die ganze Zeit schon sehen, wenn Krieg generell wieder zum normalen Mittel der Politik wird, wenn man selber Kriege führt im Afghanistan und an vielen Orten der Welt mit deutschem Militär präsent ist, dann ist natürlich so eine Haltung letztendlich die Folge. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass sich die Antikriegsbewegung mit diesen Themen beschäftigt, dass es das versucht wird zu einer verbesserten Zusammenarbeit auch mit den hier lebenden Kurden zu kommen in dieser Frage und dass insbesondere jeglicher chauvinistischer und rechter Hetze, unabhängig von wem sie ausgeht, was entgegengesetzt wird. Es ist unerträglich, wenn die grauen Wölfe hier wieder heulen, sage ich mal, bei Demonstrationen auftreten und ihre Hetze und ihre erniedrigenden Parolen gegenüber der kurdischen Bevölkerung hier sozusagen ohne Gegenwehr ungestraft verbreiten können. Ich denke, da muss auch bei den deutschen Linken, den Kräften der Friedens- und Antikriegsbewegung, ein bisschen ein Umdenken stattfinden.